Wir heißen alle ganz herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus und wünschen allen Gottes reichen Segen. Lasst uns vielleicht beginnen diesen Gottesdienst, indem wir Lied 638 anstimmen. Lied Nummer 638. Ich brauche dich, geliebter Herr, ich brauche deine heilige Kraft. Ich möchte ein Gotteswort lesen vor dem Gebet, und zwar Psalm 98. Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn Wunderbares hat er vollbracht. Den Sieg hat seine Rechte ihm verschafft und sein heiliger Arm. Der Herr hat kundgetan sein hilfreiches Tun vor den Augen der Völker, seine Gerechtigkeit offenbart. Er hat gedacht seiner Gnade und Treue gegenüber dem Hause Israel. Alle Enden der Erde haben geschaut die Heilstat unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Lande, brecht in Jubel aus und spielt, spielt zu Ehren des Herrn auf der Zither und mit lautem Gesang, mit Trompeten und Posaunenschall, jauchzt vor dem Herrn, dem König. Es tose das Meer und was darin wimmelt, der Erdkreis und seine Bewohner. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt jubeln, vor dem Herrn, wenn er kommt, zu richten die Erde, richten wird er den Erdkreis mit Gerechtigkeit und die Völker nach Gebühr. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diesen Gnadentag und für diese Gnadenstunde. Wir danken dir auch für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, Herr, dass du der König aller Könige bist und der Herr aller Herren. Und wir als dein Volk wollen nicht aufhören und nicht ablassen, deinen Namen zu verherrlichen und dich zu Lob singen und dir den Dank und die Ehre darzubringen. Denn in der Tat Großes hast du getan, o Herr, auch in unserer Mitte, o Herr. Dafür möchten wir nicht aufhören, dich zu preisen und deinen Namen zu rühmen. Denn du bist unser Herr und du bist unser Gott, Herr. Wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen und bitten dich, sei uns gnädig, auch in dieser Abendstunde, Herr. Segne dein Volk heute Abend. Segne überall dein Volk, Herr, wo sie sein mögen, wenn sie auch in Einsamkeit sind, Herr. Wollest alles segnen, Herr, aus dem Reichtum deiner Gnade. Wir danken dir, Herr, dass du auch bald erscheinen wirst und dass du richten wirst, Herr, Lebende und Tote, Herr. Dank sei deinem herrlichen Namen. Amen. Wir setzen uns. Nun, der Sängerleiter ist heute nicht da. Vielleicht singen wir noch ein oder zwei Chorusse. Und dann wird Bruder Frank mit dem Worte dienen. Vielleicht, der Herr ist meine Stärke als Erste. Heute und für immer.
Ich habe herzliche Grüße abzugeben von den Geschwistern aus Norwegen und ebenfalls aus Salzburg und auch von zwei indischen Brüdern, die in den vergangenen Tagen hier waren und mancherlei andere Telefongespräche, die ich hatte mit Geschwistern, wurden mir Grüße aufgetragen, die ich hiermit abgeben möchte. Wir sind Gott dankbar für jede Gelegenheit, die wir haben, sein Wort zu hören. Noch dankbarer sind wir, wenn wir sein Wort bestätigt sehen. Wir haben es ja vor gut 10 Tagen hier erlebt, an dem Mittwochabend, dass ohne Anstrengung der Glaube in unseren Herzen war. Wenn wir uns noch selber bemühen müssen, um zu glauben, dann hat der Funke in uns noch nicht gezündet. Bruder Brenhem sagte, ganz gleich, wo auf Erden und wer es sein mag, wenn ein Mensch in seinem Herzen Gott glaubt und ihn bei seinem Worte nimmt, ist er verpflichtet, sein Wort zu erfüllen. Und ich bin sicher, dass Zeugnisse gegeben werden könnten von dem, was Gott getan hat. Und das sollte uns im Glauben sehr stärken. Menschen, die zu Gott kommen, müssen erstens glauben, dass er da ist und zweitens, dass er denen, die ihn suchen, gibt, worum sie ihn bitten und ihnen vergilt und schenkt, was sie benötigen. Wenn wir das zu Herzen nehmen, dann brauchen wir uns nicht mehr anzustrengen, sondern Gott zu glauben. Und wie wir oft gesagt haben, Gott ist vertrauenswürdig, er steht zu seinem Wort und wir dürfen es ihm zutrauen, dass er segnen wird. Ich möchte heute aus dem Alten und aus dem Neuen Testament lesen und einiges darüber sagen. Und ich hoffe, dass wir daraus begreifen, dass wir dem Herrn alles überlassen, damit er es wohl macht. Zwei Stellen aus 1. Samuel 25, eine und die zweite aus Kapitel 26 und dann aus Lukas 13. In 1. Samuel, dem 25. Kapitel von Vers 30. Wenn Gott dann meinem Herrn all das Glück verleihen wird, das er dir verheißen hat, und dich zum Fürsten über Israel bestellt, so wirst du dich frei in deinem Inneren fühlen. Und mein Herr braucht sich keine Vorwürfe zu machen, dass du, mein Herr, Blut ohne Ursache vergossen und dir mit eigener Hand Recht geschafft habest. Wenn aber Gott meinem Herrn Glück verleihen wird, so gedenke deiner Macht. Wir alle kennen die Geschichte. Saul war dem David in die Hände geliefert und hätte mit ihm abrechnen können. Hier war es Abigail, die eintrat, damit David sich nicht an Naboth, so war wohl der Name, vergreifen sollte. Sie wusste um eins, dass Gott der Herr Glück verleihen wird, weil er die Verheißung gegeben hatte. Diese Frau, eine Heidin, wollte nicht, dass der Mann Gottes mit seiner eigenen Hand schaltet und waltet, sondern dass Gott durch seine Hand schaltet und waltet, ihm den Sieg und das Glück verleiht. Und dazu sagt sie, so wirst du dich frei in deinem Inneren fühlen. Merkt ihr, worum es geht? Frei in deinem Inneren fühlen. Wir müssen uns selber und unser ganzes Geschick Gott überlassen. Keiner nehme seine Sache in seine eigenen Hände, sondern wir überlassen uns und das, was mit uns geschehen soll, dem Herrn. Der Grund dafür liegt in diesem kleinen Satz, dass er dir verheißen hat. Menschen, die eine göttliche Verheißung haben, können mitten in trostlosen Umständen getrost und geborgen sein in dem göttlichen Wissen, dass er über seinem Worte wacht und zur rechten Zeit die gegebene Verheißung einlösen wird, und dann brauchen wir uns in unserem Inneren keine Vorwürfe zu machen, sondern können uns frei fühlen. Ich weiß nicht, ob wir das alle begreifen, wen es betreffen mag oder nicht, aber hier wird gesagt, dass du dir keine Vorwürfe machen musst, ohne Ursache Blut vergossen zu haben und dir mit eigener Hand Recht geschafft zu haben. Ihr wisst ja, das liegt einem Menschen am nahesten, Recht mit eigener Hand zu schaffen. Denn jeder dünkt sich ja im Recht. Aber wenn jeder sich selber Recht schaffen würde, wie viele Menschen würden da ins Unrecht versetzt werden? Die Gesamtübersicht hat nur Gott allein. Es gibt keinen Menschen, der für sich beanspruchen könnte, alles zu überschauen, alles zu verstehen und alles richtig zu beurteilen. Hier wollen wir die Lektion lernen. Gott wird dir Glück verleihen, weil er dir verheißen hat, dich zum Fürsten über Israel bestellt. Gott wird dir und mir Glück und Sieg verleihen, weil er dir und mir verheißen hat, seine Herrlichkeit zu schauen und mit ihm zu herrschen und zu regieren. Gott hat David zurückgehalten, um sich nicht schuldig zu machen und später in seinem Inneren nicht frei zu sein. Gott will Menschen, die in ihrem Inneren trotz äußerer Umstände frei sind. Solche Menschen will Gott haben. Auch wenn sie äußerlich, wie David damals, durch mancherlei Umstände gefesselt waren, innerlich sollten sie frei sein vor dem Angesicht Gottes. Und wie sollte das geschehen? Indem er sich mit eigener Hand nicht Recht verschafft. Ich denke da an das Wort wohl, vielleicht Lukas 18, ich weiß es nicht genau, wo es heißt, der Herr wird seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, Recht verschaffen. Lukas 18, Vers 7. sollte nun Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Nicht wir schaffen uns Recht, sondern Gott streckt seinen Arm aus und schafft Recht. Wenn aber Gott meinem Herrn Glück verliehen hat, so gedenke deiner Macht. Gott wird unser Gedenken. Jetzt kommen wir zuerst in Samuel 26. Die Geschichte mit Saul und David von Vers 18. Da fuhr er fort: Warum verfolgt mein Herr seinen Knecht? Was habe ich denn verbrochen? Und was für Böses klebt an meiner Hand? Möchte doch mein Herr, der König, jetzt den Worten seines Knechtes Gehör schenken. Wenn Gott es ist, der dich gegen mich erbittert hat, so möge er den Duft einer Opfergabe zu riechen bekommen. Wenn es aber Menschen sind, so seien sie verflucht vor Gott. Hier rechnet David in einem einzigen Satz kurz und bündig ab. Und er fragt seinen Gegner: Wenn Gott es ist, der dich gegen mich aufgebracht, der dich gegen mich erbittert hat, so wollte ich ihm ein Opfer darbringen, damit der Duft zu ihm emporsteigt. Wenn es aber Menschen sind, wir haben es ja mitgelesen, was er dann durch den Geist gesagt hat. Wenn es aber Menschen sind, so seien sie verflucht vor Gott, weil sie mich jetzt von der Teilnahme am Erbbesitz des Herrn ausgeschlossen haben, als wollten sie zu mir sagen: Hinweg mit dir, diene anderen Göttern. Das ist ein sehr ernstes Wort. Ist es Gott, dann kann man mit ihm reden, ein Opfer darbringen und er wird Versöhnung und Gnade üben. Sind es aber Menschen, was dann? Wir haben es gelesen. Und dass Gott seinem Volke nichts Böses zu tun gedenkt, das wissen wir alle. Es sind Menschen, die von einer fremden Macht beherrscht werden. Und wer die Geschichte genau nachliest, wird feststellen, dass Saul ungehorsam war und dass ein böser Geist von Gott auf ihn gekommen war und dass er geängstigt wurde. Und diese Pein, die hat er ausgelassen, und zwar an David. Aber merkt, worum es geht. Bei David ging es nicht nur um ihn als Einzelnen, sondern er sagt hier: Wenn es aber Menschen sind, so seien sie verflucht vor Gott, weil sie mich jetzt von der Teilnahme am Erbbesitz des Herrn ausgeschlossen haben. Als wollten sie mir sagen: Hinweg mit dir. Gerade der Mann, den der Herr erwählt hatte, damit das Volk Israel durch ihn gesegnet werde. Gerade er muss diese Worte ausrufen, weil sie mich jetzt von der Teilnahme am Erbbesitz des Herrn ausgeschlossen haben. Weshalb? Weil er seines göttlichen Amtes nicht walten konnte. Gott will, dass alle, die in ein Amt von Gott eingesetzt wurden, ihres göttlichen Amtes walten, damit das Volk Gottes in den ihm zustehenden Erbbesitz gelange. Damals hat David durch den Geist diese Worte ausgesprochen. Später hat sich alles gewendet und wir wissen ja, was dann geschah. Hier sagt er weiter, so möge nun mein Blut nicht fern vom Angesicht Gottes zur Erde fallen, denn der König von Israel ist ausgezogen, um mein Leben zu erjagen, wie der Habicht auf ein Rebhuhn in den Bergen Jagd macht. Wenn wir bedenken, dass David gesalbt war und im Grunde genommen schon König gewesen ist, ohne jedoch den Thron bestiegen zu haben. Er musste vieles durchmachen, ja, die niedrigsten Wege musste er gehen, um sein ganzes Leben lang gedemütigt zu bleiben. Was mich hier bewegt, ist der Ausspruch, weil sie mich jetzt von der Teilnahme am Erbbesitz des Herrn ausgeschlossen haben. David war nicht nur um sich selber besorgt, sondern um das, was Gott ihm verheißen, was Gott ihm zugedacht. Und er konnte die äußere Not viel eher ertragen als die innere Pein, die Verheißung noch nicht erfüllt zu sehen. Ich meine, so geht es uns allen. Äußere Not ist nicht das Problem, aber die innere Not, dass Gott ob der äußeren Not den geistlichen Teil im Reiche Gottes nicht erfüllen und nicht durchführen kann. Das ist unsere Not. Ich meine, so geht es uns allen. Das Äußere, man könnte uns doch alles nehmen. Haus und Hof, wir wissen ja, dass wir es bald nicht mehr benötigen. Aber wenn äußere Umstände das Hindernis bilden, dass wir nicht in den Besitz des göttlichen Erbteiles kommen, dann müssen wir uns an Gott wenden und er schenkt dann die Wende. Lasst uns jetzt zu Lukas Kapitel 13 gehen. Mich bewegt, dass Menschen, die zum Herrn kamen, vom Schicksal getroffen wurden und gerade diesen hat er geholfen. Ehe wir von der Heilung lesen, wollen wir in Kapitel 13 die ersten Verse lesen. Es waren aber zu eben dieser Zeit einige Leute eingetroffen, die ihm von den Galiläern erzählten, deren Blut Pilatus zusammen mit dem ihrer Schlachtopfer vergossen hatte. Da antwortete ihnen Jesus, meint ihr etwa, diese Galiläer seien größere Sünder gewesen als alle anderen Galiläer, weil sie dies Schicksal erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr euren Sinn nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Hier gibt der Herr ein Beispiel. Da waren Leute in Galiläa, sie haben Opfer dargebracht und sie haben das Opfer getötet und Pilatus sorgte dafür, dass sie getötet wurden, nachdem sie das Schlachtopfer getötet hatten. Und Menschen haben bestimmt bei sich selber gedacht, sie sind von Gott geschlagen und getroffen worden. Mit ihnen ist etwas ganz Eigenartiges und der Herr sieht die Sache gar nicht so. Er sieht sie so, wie sie ist. Er sieht alle Menschen gleich. Nur du und ich, nur wir mögen Unterschiede machen. Bei Gott sind alle Menschen gleich. Deshalb schreibt Paulus, dass Gott alle zusammen unter den Unglauben verschlossen hat, um sich aller zu erbarmen. Deshalb sagt die Heilige Schrift, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. Also ist die Sünde zu allen Menschen hindurch gedrungen und dann auch der Tod. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Alle Menschen sind vor Gott schuldig. Ganz gleich, wie der eine oder der andere getroffen wird. Um ein Beispiel aus diesen Tagen zu nehmen, meint ihr, die 269 Passagiere waren schlimmere Bürger als alle übrigen? Wenn der Herr hier stünde, würde er sagen, nein, sie waren genau solche Staatsbürger wie alle anderen auch. Der Schlag hat sie getroffen. Aber eines betont hier der Herr und sagt zu denen, die ihn gefragt haben, wenn ihr nicht in euch geht und euren Sinn nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Weiter in Vers 4. Oder meint ihr, dass jene 18, auf die der Turm am Teich Siloa gestürzt ist und sie erschlagen hat, schuldbeladener gewesen seien als alle anderen Bewohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr euren Sinn nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Was war es? Der Herr hat die Menschen korrigiert. Sie dachten bei sich selber, die müssen eine ganz böse Sache getan haben. Und deshalb sind sie vom Schicksalsschlag getroffen worden. Der Herr korrigiert und sagt, nein, ob diese 18, ob die anderen dort, die beim Opfer ermordet worden sind, sie waren genauso wie alle anderen Menschen. Teures Herz, lass dir von keinem sagen, dass du vom Fluch beladen, dass du von Gott geschlagen wurdest und dies und jenes. Vor Gott sind wir alle gleich. Gott hat sich deshalb unser aller erbarmt. Manche werden vom Schicksal geschlagen. Andere von Krankheit, andere durch Umstände, die ihnen unangenehm sind. Jeder auf eine andere Art. Und da kommt denen, die noch nicht geschlagen wurden, die aber noch drankommen, wenn ihre Zeit da ist, denen kommt dann der Gedanke, hier muss doch etwas Böses sein. Wollen wir uns dieses Gedankens entledigen und das göttliche Urteil annehmen, denn der Herr selber sagt es hier und spricht. Waren sie schuldbeladener als alle anderen Bewohner in Jerusalem? Nein, sage ich euch. Was war's? Der Herr wollte ihnen wissen lassen. Höret, hier geht es nicht darum, um Schuld zu stellen oder aufzudecken. Hier geht es darum, eine innere Umkehr, eine Reue muss da sein. Denn hier steht, sondern wenn ihr euren Sinn nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Hieraus nehmen wir die Lektion. Was immer den Einzelnen treffen mag, jeder andere hätte genauso getroffen werden können. Aber den einen trifft es so und den anderen wieder anders. Bei dem einen sieht man's, bei dem anderen nicht. Bei dem einen hört man's, bei dem anderen nicht. Bei dem einen spürt man's, bei dem anderen nicht. Aber vor Gott sind wir alle gleich. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wir haben vorhin von David gelesen. Äußerlich hätte man die Frage stellen können, was hat dieser Mann verbrochen? Er befindet sich auf der Flucht, wird beschimpft, bespien, mit Steinen beworfen, als Hund bezeichnet und ist ein Gesalbter des Herrn und muss sich all diese Ausdrücke anhören und alles über sich ergehen lassen. Und der, der das alles verursachte, weil ein böser Geist über ihn gekommen ist, als er in die Hände Davids geriet, hat David nur den Mantelzipfel abgeschnitten, ging seines Weges, um ihm zeigen zu können, mein lieber Mann, du warst mir ausgeliefert. Du hättest jetzt nicht mehr am Leben sein brauchen, wenn ich gewollt hätte. David hatte den Geist Christi, die Gesinnung Christi in sich. Und er hat seine Hand an den Gesalbten des Herrn nicht gelegt. Aus der zweiten Lektion wollen wir ein für alle Mal lernen. Wenn jemand in irgendeiner Weise getroffen wird, lasst nicht den Gedanken in euch selber oder über andere aufkommen, dass da nun etwas ganz Besonderes sein muss. Der Herr sagt, diese Menschen oder die Leute in Jerusalem, sie waren genauso wie diejenigen, die getroffen worden sind. Manche haben Krebs. Andere haben andere Krankheiten. Es ist sinnlos, wenn wir uns darauf konzentrieren, um jetzt der Sache nachzugehen. Wir sollten begreifen, dass der Herr uns nachgeht und dass er sich unser erbarmen und dass er uns heilen möchte oder retten oder befreien, was immer es sein mag. Hier in Lukas 13 von Vers 10 lesen wir: Jesus lehrte einst in einer der Synagogen am Sabbat. Da war gerade eine Frau anwesend, die schon seit 18 Jahren einen Geist der Schwäche hatte. Sie war zusammengekrümmt und unfähig, sich ordentlich aufzurichten. Wenn wir diese Geschichte weiterlesen, ihr wisst ja, der Herr hat sie geheilt. Und die Pharisäer oder wer immer da war, hat sofort etwas einzuwenden gehabt, ganz gleich wann es war und besonders, wenn etwas am Sabbat geschieht. Hier heißt es, 6 Tage sind da, an denen man arbeiten soll. An diesen also kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattage. Das konnten die Gesunden sagen. Das konnten diejenigen sagen, die nicht gekommen waren, um ihre Heilung zu erleben. Und wenn sie ganz gut nachgedacht hätten, dann wäre ihnen aufgefallen, dass ja in der Synagoge am Sabbat gepredigt und gelehrt wurde. Und dass der Herr ja nicht am Montag oder am Dienstag dahin kommen konnte, sondern er ging am Sabbat dahin. Und deshalb kamen die Leute dahin. Aber diese Menschen haben an der Wirklichkeit vorbeigedacht, weil sie mit Blindheit geschlagen waren. Hört, was jetzt der Herr sagt, in Vers 16. Diese Frau aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan nun schon 18 Jahre lang in Fesseln gehalten hat, die sollte von dieser Fessel am Sabbattage nicht befreit werden dürfen? Durch diese seine Worte wurden alle seine Gegner beschämt. Die ganze Volksmenge aber freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Wir sind hier, um nicht nur Worte des Herrn zu hören. Wir sind hier, um seine Taten zu erleben. Wir möchten miterleben, dass er rettet und dass er heilt, dass er sich als der Lebendige, als derselbe bezeugt. Und wenn ihr genau mitgelesen habt, hier im 11. Vers steht, die schon seit 18 Jahren einen Geist der Schwäche hatte. Hier ist die Sache noch recht gut formuliert. Sie bringt noch keinen Anstoß. Eine Schwäche, die Frau konnte sich nicht gerade machen. Sie war schwach, sie ging dahin. Und hier, als der Herr dann die Antwort gibt, dann sagt er, diese Frau aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan schon 18 Jahre lang in Fesseln gehalten hat. Wir würden sagen, nun, diese Frau ist arm dran, es tut uns leid. Der Herr sagt, der Satan hat sie in Fesseln gehalten. Der Herr aber ist gekommen, um die Gefangenen frei zu machen, um die Kranken zu heilen, um den Blinden das Licht zu geben. Wie konnte er an dieser Frau vorübergehen? Sie war eine Tochter Abrahams. Und dennoch wurde sie 18 Jahre gequält. Eine sehr lange Zeit. Und wir würden meinen, 8 Jahre hätten schon genügt, 1 auch. Aber der Herr kam erst damals des Weges und hat ihr geholfen. Heute will er helfen. Heute will er heilen. Heute will er retten. Er will sich heute mit seiner Auferstehungsmacht offenbaren. Jeder kann Verdächtigungen aussprechen, die einen Menschen in noch größere innere Nöte hineinstürzen. Der Herr hat doch keine Verdächtigungen ausgesprochen, um die Verzweiflung der schon Verzweifelten noch größer zu machen, sondern er sagte, Tochter Abrahams, sei gesund. Und ihr war geholfen, sie war gesund. Es heißt hier, sollte von dieser Fessel am Sabbattage nicht befreit werden dürfen. Es war eine Fessel. Und der Herr ist gekommen, alle Fesseln zu sprengen. Das Evangelium von Jesus Christus ist für alle, die glauben können, noch heute eine Gotteskraft. Und wir müssen dieser Gotteskraft Raum geben, indem wir von Herzen glauben können. Es war eine Verheißung im Propheten Jesaja, dem 61. Kapitel. Aber dann, als Christus am Kreuz starb, war es nicht mehr nur die Verheißung, sondern Realität. In Lukas 4 hat der Herr das Wort aus dem Propheten Jesaja 61 noch gelesen und sich darauf bezogen und gesagt, heute ist diese Schrift vor euren Augen oder Ohren erfüllt. Aber seit Golgatha haben wir den freien Zugang und Satan hat kein Recht, in den Gläubigen länger zu bleiben. Er muss weichen. Dazu ist die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus gedacht, als frohe und freimachende Botschaft. Und das möchten wir allen wissen lassen, dass wir von Herzen glauben, dass Gott sein Wort nicht nur erstattet hat, damit wir darüber reden. Er hat es zurückerstattet, um uns die rechtmäßige Waffe in unsere Glaubenshand zu geben, um den Feind, der schon geschlagen ist, aufs Neue zu schlagen und denen die Befreiung und Erlösung benötigen, dürfen wir sie verkündigen aus Gnaden. Nicht nur ein Evangelium in Worten, sondern ein Evangelium in der Tat. Jesus Christus ist Retter, Erlöser, Befreier, Heiler. Er ist alles in allem. Er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Er lebt. Er lebt, um die gegebenen Verheißungen, die durch Golgatha zu deiner und meiner Realität geworden sind, in deinem und in meinem Leben zu erfüllen. Alle, die heute hier sind, denkt nicht mehr darüber nach, Warum hat mich das getroffen? Warum ist mir dieses widerfahren? Warum muss ich dieses Leiden oder Kreuz tragen? Und vielleicht hat mancher von uns auf andere geschaut, sie fröhlich gesehen, sie haben nichts zu leiden, keine Krankheit, keine Not, und wir haben mit Gott gerechnet. Wir fingen an, mit ihm zu hadern, anstatt zu glauben. Durch Hadern hat noch kein Mensch die Segnungen Gottes empfangen, sondern sich den Weg dazu verbaut. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Frage nicht länger, teures Herz, warum hat mich das getroffen? Warum muss ich dieses erdulden? Warum muss ich das tragen? Heute lässt der Herr dir sagen, alle anderen, die vielleicht nicht getroffen wurden, sind nicht schlechter und nicht besser wie du und ich. Aber heute lässt er dir auch noch sagen, dass er hier ist, um das Geschick zu wenden und zu heilen. Alle, die am Mittwochabend hier waren, wissen, dass wir uns nicht in eine besondere Gebetsatmosphäre hineinbegeben mussten. Wir haben geglaubt und im Glauben gehandelt, und Gott hat sein Wort bestätigt. Tut von jetzt an nicht mehr den alten Fehler. Wenn für euch gebetet wird, versucht euch nicht selber in etwas hineinzubewegen. Ich habe das früher beobachtet, als ich für die Kranken betete. Wenn besonders Gläubige kamen, dann fingen sie an, in Zungen zu beten, während man Hände auf sie legte. Und ich wusste in meinem Herzen, die sind überhaupt nicht bei der Sache. Die wollen nur jetzt klar machen, dass sie Verbindung mit Gott haben. Aber an der Sache, um die es wirklich ging, sind sie selber vorbeigegangen. Sie haben noch in Zungen geredet, als sie weitergingen, aber geheilt waren sie nicht. Ich habe es oft genug bedauert, dass Menschen nicht begreifen, dass es nicht darauf ankommt, dass wir uns in dem Moment in eine besonders fromme Atmosphäre hineinsteigern. Gerade herauskommen müssen wir, weil das eine künstliche Angelegenheit ist. Und wir müssen so reell und normal mit Gott werden, wie wir es miteinander sind. Alle Theatralik muss zu Ende sein. Schlicht und einfach. Wie die Leute damals zum Herrn kamen, so müssen auch wir zu ihm kommen. Merkt euch das. Wenn ihr zum Gebet kommt, dann geht es doch um nichts anderes. Es geht doch in dem Moment dann nicht darum, dass jetzt hier irgendetwas anderes geschieht, sondern um eine einzige Sache. Nämlich, dass ihr Gott als wahrhaftig ansieht und glaubt in dem Moment, wo euch die Hände aufgelegt werden, durchströmt euch die Heilungskraft Gottes. Wenn ihr so denkt, habe ich keine Sorge mehr. Dann kann Gott die größten und wunderbarsten Dinge tun. Wenn ihr aber kommt und denkt, Moment, wenn er jetzt ganz laut betet, wenn er so. Ich habe das im Rundbrief geschrieben. Lasst all diese, wenn das oder das geschieht, weg. Denn das ist nicht Glaube, das ist Aberglaube. Und die meisten Menschen, die sind ja tiefer im Aberglauben, als sie im Glauben stehen können. Ich sag euch hier und heute, wer irgend derart in seinem Herzen denkt und sich solche Dinge zurechtlegt, der hat ein sicheres Zeichen, dass er nicht im Glauben, sondern im Aberglauben erfunden ist. Ihr mögt das vielleicht nicht verstehen, aber so ist das. Und ich sage euch auch weshalb. Wenn dann die Sache nicht so abläuft, wie ihr sie euch gedacht habt, was ist dann? Dann ist alles vergeblich. Und wer lacht anschließend? Wir müssen einmal dahin kommen, dass wir Glauben und Unglauben voneinander trennen. Der Glaube ist im Worte Gottes verankert. Der Unglaube legt sich alle Dinge zurecht. Und nie wird etwas daraus. Oh, wie viele haben sich schon die schönsten Dinge zurechtgelegt. Und was ist daraus geworden? Gar nichts. Menschen, die glauben, legen sich nichts mehr zurecht, wie es sein soll, was gesagt werden soll, ob mit Öl gesalbt werden soll oder nicht. Ich habe irgendwo für eine Anzahl Leute gebeten und dann kam eine Schwester und sagte, Bruder Frank, bei der und der Person hast du noch am Schluss so und so gesagt und bei mir hast du das nicht gesagt. Vielleicht ist die Schwester sogar hier. Ich weiß noch nicht einmal, wo es war. Das ist schön, wenn man kein gutes Gedächtnis hat. Dann kann einem niemand böse sein. Aber ich sage das nur deswegen. Menschen kommen zum Gebet. Und dann haben sie eigene Vorstellungen. Und das geht nicht. Wir können zu Gott nicht mit eigenen Vorstellungen kommen. Wir müssen im Glauben zu ihm kommen und sagen, Herr, wie es geschieht, so ist es recht. Ich bin dessen gewiss, dass du mich geheilt hast. Gelobt sei dein wunderbarer und heiliger Name. Ob dann mit Öl gesalbt wird oder nicht, ob den Mächten der Finsternis geboten wird oder nicht, was immer geschieht und in welcher Form das Gebet auch sein mag. Jeder hat die Verbindung mit Gott und achtet nicht allein auf das, was gesagt wird, sondern dankt schon Gott für das, was er geschenkt und was wir empfangen haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Warum hat der Engel des Herrn, Bruder Brenim, gesagt, wenn du erreichst, dass die Menschen dir glauben? Es ist notwendig, an Gott glauben alle, selbst der Teufel. So steht's im Jakobusbrief geschrieben. Du glaubst, dass es einen einzigen Gott gibt, du tust wohl daran. Das glauben auch die Teufel und zittern. Wir benötigen nicht diesen allgemeinen Glauben, sondern den direkten Glauben an den lebendigen Gott, der sein Wort gegeben hat. Unser Glaube ist darin verankert. Und wir sagen in unserem Herzen, Herr, ich danke dir, dass du die Verheißung gabst, dass du sie am Kreuz auf Golgatha für mich zu einer Realität gemacht hast. Die Heilung, die Rettung, die Befreiung war verheißen. Auf Golgatha Und seit Golgatha ist sie nicht nur verheißen, sondern steht zu deiner und meiner Verfügung. Es ist vollbracht. Jesus wird nicht kommen, um zu retten. Er ist einmal gekommen, um für die Sünden zu sterben, und wird wiederkommen, um diejenigen, die von der Sünde befreit und erlöst wurden, zu sich zu nehmen. Er wird nicht immer wiederkommen. Er ist ein einziges Mal gekommen und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht. Aber in den Versammlungen ist er gegenwärtig, um durch die Verkündigung des Wortes Glauben in den Zuhörern zu wirken. Diese Frau war eine Tochter Abrahams. Und die erste Begegnung, die sie mit Jesus hatte, bedeutete für sie Befreiung, Erlösung von dem Übel. Ich wünsche mir und all denen, die Gott herzuruft, dass ihre erste Begegnung mit dem Herrn in einer Versammlung solch biblische Resultate zeitigen würde, wie es damals im Dienste Jesu war. Sie brauchte am nächsten Sabbat nicht mehr krank zurückzukommen. Die erste Begegnung mit dem Herrn brachte ihr Heilung, Erlösung, Befreiung. Liebes Herz, wenn du eine wirkliche Begegnung mit Jesus hast, dann nimmst du deine Erlösung, deine Befreiung und deine Heilung mit. Keinem einzigen hat er auch nur ein einziges Mal gesagt, komm in einer Woche wieder. Das tun irdische Ärzte. Sie verschreiben und wissen ganz genau, wie die Sache vor sich geht. Und dann sagen sie, in einer Woche kommen Sie dann bitte wieder. Und dann ist man wieder da. Aber der himmlische Arzt begreift ihr es nicht. Der himmlische Arzt kann doch keinem sagen, komm in einer Woche wieder. Er kann nur sagen, sei gesund, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin im Frieden oder gehe hin und sündige nicht mehr. Der Herr will sich offenbaren. Das ist mir zu einer Gewissheit geworden. Er will sich offenbaren. Er will sein Wort bestätigen in einer großzügigen und herrlichen biblischen Weise. Aber wir müssen in der rechten Weise zu ihm kommen und stets an das vollbrachte Erlösungswerk denken. Ein Mensch, der Heilung empfangen möchte und daran denkt, Herr, wirst du mich heilen? Der hat das Evangelium noch nicht verstanden. Wer das Evangelium kennt, weiß, dass Heilung schon geschehen ist, wie Rettung und auch Befreiung. Er war verwundet um unserer Sünde willen. Er war geschlagen um unserer Krankheit willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Ob nun 18 Jahre vergangen sind oder 8, spielt keine Rolle. Der Herr ist derselbe und die erste Begegnung mit ihm bringt schon den Wechsel, den Wandel, und wir gehen aus seiner Gegenwart als Erlöste, als Befreite, als Gesegnete. Niemand denke länger darüber nach, mich hat's getroffen, warum nicht andere? Was ist in meinem Leben? Warum muss das alles so sein? So kommen wir geistlich nicht vorwärts. Im Gegenteil, wir gehen drauf. Tief bekümmert in unserer Seele werden wir geistlich nicht vorwärts kommen können. Wenn wir aber die Lektion unseres Herrn gelernt haben und sagen, treuer Gott, alle Menschen sind vor dir gleich. Abgesehen davon wird der eine so und der andere in einer anderen Weise heimgesucht. Herr, ich werde keine Vergleiche mehr ziehen. Hilf mir dabei. Ich möchte zu dir kommen und möchte, dass du mich anrührst. Ich glaube, dass du mich gerettet, dass du mich geheilt, dass du mich befreit hast. Und wenn wir die Hände auflegen, dann nicht um zu heilen, sondern zum Zeichen dafür, dass wir glauben, dass ihr in den Wunden Jesu schon geheilt seid. Es ist eine Glaubenshandlung, die wir im Namen des Herrn vollziehen. Daher hat er auch gesagt in Markus 16, denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Unter anderem Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird besser werden mit ihnen. Auch wenn wir kein Wort und keinen Satz des Gebetes aussprechen, aber in unserem Herzen Gott Dank sagen, dass in Jesus Christus, unserem Herrn, völlige Erlösung, Befreiung und Heilung geschah, müsste es offenbar werden in denen, die im Glauben kommen und für die wir beten. Also erwartet nichts von einem Menschen, aber alles von unserem Herrn. Wie sollte Gott uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat uns alles geschenkt. Höre auf zu grübeln. Höre auf, dich zu zermürben. Und fange an zu glauben und Gott zu danken. Und du wirst seine Wunder erleben. Söhne und Töchter Abrahams, Söhne und Töchter Gottes, uns gelten die Verheißungen. Und alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da können wir alle froh werden und unserem Gott von Herzen danken. Heute Abend könnten wir noch einen wunderbaren Heilungsgottesdienst erleben. Noch heute Abend könnte sich Gott in unserer Mitte offenbaren. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir werden keinem sagen, was er tun soll. Jeder lasse sich vom Geiste Gottes leiten und komme so zum Herrn, wie er es im Glauben tun kann. Und der Herr wird sein Wort bestätigen und tun, was er damals getan hat. Diese Frau aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan nun schon 18 Jahre lang in Fesseln gehalten hat, die sollte von dieser Fessel am Sabbattage nicht befreit werden dürfen? Heute ist ja auch Sabbat. Sollte es heute nicht geschehen können? Absolut. Unser Herr ist ja der Herr, auch über den Sabbat. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er hat die Hölle besiegt. Warum sollten wir uns fürchten? Durch diese seine Worte wurden alle seine Gegner beschämt. Die ganze Volksmenge aber freute sich über die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Beides war da. Die Gegner, sie hatten was einzuwenden. Sie hat der Herr mit Worten abgefertigt. Aber mit Taten hat er die entlassen, die im Glauben zu ihm gekommen sind. Die Gegner hörten seine Worte, zogen ab. Alle anderen erlebten die Wundertaten des Herrn und waren froh. Es heißt hier, die ganze Volksmenge aber freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Dahin muss es jetzt am Ende wiederkommen. Die Gegner sollen beschämt abziehen. Sie bringt er mit Worten zum Schweigen. Alle, die zu ihm kommen, damit sie Hilfe erfahren, freuen sich über die großen Taten, die er an ihnen tut. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Vielleicht singen wir den Chorus "So wie ich bin". So muss es sein. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht. Wir denken an Psalm 103. Wir denken an Jesaja 53. Wir denken an das Alte und Neue Testament. Und im Glauben schauen wir nach Golgatha, treuer Herr, dort sind alle Verheißungen Gottes in dir, dem Erlösten, für alle Erlösten zusammengefasst worden und zur göttlichen Realität gemacht. Treuer Herr, wir warten nicht mehr auf irgendeine Begeisterung oder eine Atmosphäre, die wir selber hervorrufen und die dann wieder abklingt. Aber gemeinsam kommen wir im Glauben zu dir und danken dir für dein Wort. Der Glaube ist heute Abend in unsere Herzen durch die Predigt, die aus deinem Worte kam, hineingekommen. In diesem Glauben stehen wir jetzt hier vor deinem Angesicht. Wir danken dir für deine Gegenwart, o Herr. Du bist hier, um dein Wort zu bestätigen. Du tust es, denn du bist wahrhaftig und treu. Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem Namen. Herr, nimm alles von allen. Jede Bedrückung, jede Last, alle Fesseln, treuer Herr, du hast schon ein Wort gesprochen. Und dein Wort richtet aus, wozu es gesandt wurde. Habe Dank. Ich bitte dich für mich selber und für alle Brüder und alle Schwestern. Herr, lass uns im Glauben dastehen. Im Glauben an dich. Und deshalb schauen wir nicht auf uns oder die Krankheiten oder Schmerzen, sondern auf dich, der du unsere Krankheiten getragen und dir unsere Schmerzen aufgeladen hast. Du trugst sie, damit wir sie nicht mehr tragen brauchen. Heute soll allen in diesem Hause und die die Predigt hören, das Heil Gottes widerfahren nach Geist, Seele und Leib. Treuer Gott, bestätige dein teures und heiliges Wort an allen zur Ehre und zum Preise deines Namens. Amen.
Amen.
Wir setzen uns. Lob und Dank sei dem Herrn, liebe Brüder und Schwestern. Wir brauchen nur zu glauben, wie wir gehört haben, uns keine anderen Illusionen hinzugeben. Wie ist es oder wie soll es geschehen? Wir brauchen nur zu handeln. Und Gott tut das Seine. Wir haben, wie schon Bruder Frank sagte, hier an diesem Mittwoch etwas Wunderbares erlebt. Wir hatten aus der Tschechoslowakei Geschwister hier. Die Schwester wurde geheilt. Ich muss sagen, von meiner Frau, wenn jemand krank war, war es wohl meine Frau. Sie hat zweimal am Tag gespritzt, weil sie hohen Zucker hatte. Und der Zucker blieb. Und hat Tabletten genommen für Blutdruck, für Durchblutung, für Herz. Ihr wisst, wie es so ist. An diesem Abend ist das Wunder geschehen. Ihr wisst, man kann nicht Spritzen so absetzen, ohne ärztliche Erlaubnis. Sie sind abgesetzt. Sie sind abgesetzt. Und meine Frau ist nach 3 Tagen hingegangen und der Zucker war über 20 niedriger, hat sie nur untersuchen lassen, als wie mit Spritzen. Wir vertrauen Gott. Und wir glauben Gott. Wir brauchen gar nicht mehr auf unsere Gefühle zu achten, sondern wir müssen auf Gott achten, was er sagt. Und ihm glauben. Wisst ihr, man glaubt ja auch einem irdischen Arzt. Wenn er uns sagt, ja, diese Tabletten sind gut, dann sagt man, ja, die sind gut. Und dann ist die Sache. Wie viel mehr sollten wir Gott glauben, der sein Versprechen gegeben hat und es auch einlöst. Und ich muss sagen, seit dem Tage an geht es meiner Frau ganz anders. Es ist etwas anderes geschehen. Es ist ein Wunder geschehen. Wir wollen mit diesen Dingen nicht hausieren gehen und wollen niemanden aufreden oder etwas uns groß tun damit, aber wir können die Gnade Gottes preisen. Das ist es. Und das wollen wir nur tun. Nicht einen Menschen oder nicht dies oder jenes, sondern die Gnade Gottes und die Heilungskraft, die noch da ist. Und so sind wir froh und dankbar. Auch an einigen anderen Geschwistern sind hier Dinge geschehen, die geheilt worden sind. Und wir sind Gott froh und dankbar dafür. Lob und Dank. Lasst uns noch zum Schlussgebet aufstehen. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort, das du auch heute an uns gerichtet hast. Wir danken dir für jede Unterweisung, die wir von dir hören dürfen. Und wir möchten dir glauben, Herr, und vertrauen, Herr, nicht nur, dass wir kommen, Herr, und meinen nun mal sehen, wie es werden wird. Nein, Herr, wir wissen, was du zugesagt hast, das hältst du ganz gewiss. Denn deine Verheißungen sind Ja und Amen. Preis sei dir dafür, Herr. Dank sei dir auch für diese Gnadenstunde. Und bleibe mit uns, Herr, und führe uns auch morgen wieder hier zusammen, dass wir deinen Namen erheben. Und dich preisen und rühmen. Halleluja, sei dir dem Lamme. Amen. Amen. Seid nun dem Herrn und seiner Gnade befohlen. Bis morgen.